sind Sebastian und
der Udo.
Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier bei uns bei den Nostromo-Gesprächen. Und wir sind in Season Nummer 2 angekommen, einer von uns ins Leben gerufenen Reihe. Udo, mit welcher Reihe kehren wir dann wieder zurück?
Ja, irgendwie mit der Reihe der Paranoia-Filme. Damit kehren wir zurück. Da haben wir ja schon mal so ein kleines Dreiergespann abgerissen und wollen jetzt ganz gerne mit drei weiteren Filmen wieder aus der Hecke springen.
Und für die, die das noch nicht gehört haben, über welche drei Filme haben wir denn eigentlich gesprochen, Udo?
Da können wir ja mal schön im Wechsel arbeiten. Da haben wir zum Beispiel gesprochen über Blowout.
Korrekt, dann haben wir über Clued gesprochen.
Ach, Jemine, und warte mal, jetzt muss mir der letzte einfallen. Hilf mir kurz weiter, was war denn der dritte?
Conversation.
Ach genau, Conversation hatten wir als dritten. Stimmt, ganz genau. Ja, ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander, weil ich ja auch noch ein, zwei Filme in der Richtung auch im Bahnhofskino besprochen habe. Da musste ich jetzt gerade mal kurz drüber nachdenken.
Das ist korrekt. Hier an der Stelle auch tatsächlich noch eine Empfehlung. Ihr hattet ja im Bahnhofskino, hattet ihr auch gesprochen über den
Someone's Watching Me.
Ganz genau, den kann man sich übrigens auch auf dem großen Streaming-Anbieter kann man sich den anschauen und dann dem Gespräch auf dem Bahnhofskino dann auch nochmal lauschen. Und ich war erst vor kurzem in der Wiederaufführung und wir haben über der Manchurian Candidate gesprochen aus den 60ern. Und ja, genau, also zum Thema Paranoia haben wir schon so ein paar kleine Beiträge überall geleistet. Und ja, wir freuen uns tatsächlich jetzt hier schon in die Season 2 zu gehen, um das jetzt immer so im Neusprech mal anzukündigen. Genau, die weiteren Filme würde ich jetzt gar nicht großartig verraten.
Nein.
Ich glaube, die kommt dann mit der Zeit, ganz genau. Aber jetzt, bevor wir in den Film hier so ein bisschen einsteigen, Udo, ich habe eine Frage an dich.
Schieß los.
Was ist denn eigentlich Paranoia? Also was bedeutet für dich eigentlich Paranoia?
Ich wollte gerade sagen, weil eine richtige Definition habe ich jetzt gar nicht auf der Pfanne, die ich losschießen könnte. Ich kann das eigentlich nur sagen, wie ich das selbst empfinde. Und Paranoia ist für mich eine Art Angstzustand oder manchmal schon ein bisschen zur Panik, die psychische Auswirkungen hat, die wirklich auch fast das ganze Denken und Handeln der Figur, die sie hat, die sie umtreibt, beeinflussen kann oder lenken und leiten und auch eingrenzen kann, also auch Aufmerksamkeiten wirklich eingrenzen kann. Und meistens hat Paranoia wirklich auch mit Ängsten zu tun vor Dingen, die teilweise gar nicht da sind. Also es ist immer ein Verschattungsaspekt da drin. Also dass man nie so richtig weiß, ist das jetzt eine reale Angst vor einer realen Gefahr? Oder ist es ein Angstzustand vor einer drohenden Gefahr, die es gar nicht gibt? Also ja, so würde ich das für mich jetzt erstmal ungefähr sagen. Im Paranoia-Kino gibt es da ja ganz viele verschiedene Auswüchse, in welche Richtung das gehen kann. Eben durch psychische Erkrankungen auf der einen Seite, aber auch politische Intrigen auf der anderen Seite. Manchmal aber auch, die private Hölle in privaten Haushalten, sehr kammerspielartig in den eigenen vier Wänden mit Nachbarn und Geräuschen und Konsorten. Also es gibt da sehr viele verschiedene Ausprägungen in dieser Paranoia und in diesem Genre dann auch, wenn man das filmisch betrachtet. Was ist Paranoia für dich?
Also du triffst es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt, so wie ich das selber auch wahrgenommen habe. Wie es ja in den meisten Fällen so ist, man wächst ja mit solchen, Begriffen, die sehr weitläufig sind, ja nur nicht mit den Definitionen auf, sondern es ist tatsächlich so eher auch so, wie man das auch wahrnimmt. Das hast du schon ziemlich gut getroffen. Ich würde mich dann wiederholen, würde aber jetzt einfach mal die Definition einfach mal einwerfen und feststellen. Paranoia umfasst eine Reihe an Gedanken und Wahrnehmungen und dazu gehören Phänomene wie das Gefühl, bedroht zu werden, ne, Häkchen, Verfolgungswahn oder sogar schwerwiegende psychotische Zustände. Also Paranoia ist sozusagen das häufigste Symptom, das im Rahmen so einer Psychose auftritt. Also gerade das mit diese Bedrohung, dieser Verfolgungswahn und das Übergleiten in so einen psychotischen Zustand, das finde ich tatsächlich so dieses Markante da eben halt auch da dran. Gerade für jemanden Außenstehenden ist ja so eine ist ja jemand, der so Paranoia hat, wirkt das ja immer sehr krankhaft. Und dann weiß man tatsächlich nicht, was ist jetzt real und was nicht. Und man tendiert dann eher dazu zu sagen, okay, das bildet er sich halt alles ein. Problematisch ist es halt aber, wenn tatsächlich wirklich der Körper ja wirklich Warnsignale sendet, weil er irgendwie doch schon was beobachtet hat, was vielleicht wirklich stattgefunden hat. Und ja, dieser Grat zwischen, ja, was ist echt und was ist nicht echt, der verzerrt da recht schnell. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Überleitung für diesen Film, denn hier verzerrt sich das auch recht, ja, recht stark, wie ich finde, von was ist echt und was ist nicht echt. Und du hast den Film ausgesucht. Udo, was hast du denn heute mitgebracht?
Ja, ich habe einen Robert Altman-Film mitgebracht. Robert Altman, auch ein Regisseur, der mich immer wieder irgendwie fasziniert, begeistert und auch einfach interessiert, da mehr Dinge zu sehen. Und ich habe dann irgendwie, ich glaube, aus irgendeiner Letterboxd-Liste oder vielleicht auch aus der Filmografie dieses Mannes gesehen, dass der eben auch diesen hier gemacht hat, Images aus dem Jahre 72. Der eben genau in dieses 70er Jahre Paranoia-Kino hineinfällt, und der war mir vorher überhaupt gar kein Begriff, der ist mir nie begegnet, irgendwie auch in Podcasts nicht, und da war ich ganz begeistert und hatte sofort Bock, den zu gucken. Ist schon eine ganze Weile her, ich würde sagen, boah, gefühlt irgendwie 2 Jahre oder so, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und war direkt sehr angetan. Deshalb dachte ich, das ist ein schöner Film, den man mal hier mit hinbringen kann, weil ich immer wieder den Eindruck habe, der genießt also gerade hierzulande einfach überhaupt kein Ansehen, überhaupt keine Aufmerksamkeit und ist irgendwie völlig unter dem Radar.
Das ging mir tatsächlich genauso. Ich habe viele Altman-Filme aus den 90ern in meiner Jugend vor allen Dingen gesehen. Und mit dem Frühwerk hatte ich so nicht wirklich viel zu tun, da ich vor allem auch jemand bin, der auch wirklich nie Mesh geschaut hat.
Ach so, okay.
Tatsächlich, das ist immer noch auf meinem Stapel, der abzuarbeiten gilt. Und Images habe ich tatsächlich auch nie vorher gehört.
Okay.
Bis du damit ankamst und habe dann nachgeschaut, dachte mir, oh, das ist aber wirklich sehr spannend und habe mich sehr darauf gefreut, weil das schien mir sozusagen nach Cover und nachdem wer mitgespielt hat und so ein bisschen ganz kurz Synopsis durchgelesen, nach einem Film, der mir sehr gefallen könnte. Und Spoiler, ja, er hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das geht mir genauso. Und also Robert Altman fasziniert mich immer wieder. Ich bin tatsächlich eher mit seinem Frühwerk irgendwie verbandelt und ich glaube, von seinen späten Sachen kenne ich die meisten nicht. So meine beiden Hauptberührungspunkte neben dem erwähnten Mash und jetzt diesem hier sind eigentlich vor allem McCabe und Mrs. Miller, den ich also wirklich sehr liebe. Das ist ein ganz wundervoller, auch packender Schneewestern und auch wirklich unglaublich schön bebildert, muss man sagen. Und The Long Goodbye, also so eine Art, ist eine Philip Marlowe-Verfilmung, ist ein Film noir, aber auf eine sehr witzige und irgendwie auch eine sehr französische Art und Weise gefühlt. Also der hat irgendwie so eine ganz besondere Art von Humor da drin. Ach, sie hat auch ein Krimi-Genre, auch noch Gosford Park fällt mir da gerade noch ein, den kenne ich natürlich auch. Aber der ist ein bisschen neuer, ne? Da weiß ich gar nicht. Ich gucke halt mal kurz.
Gosford Park ist einer seiner letzten mit,
ja. 2001, hier sehe ich es gerade ganz genau, ja.
Es kommt mich in den Sinn, einer der ersten Filme, die ich wirklich von ihm gesehen habe, ist Prêt-à-Porter.
Den habe ich immer noch nicht gesehen. Ich weiß, dass das auch irgendwie, der wird immer wieder angepriesen und man sollte den, glaube ich, mal gesehen haben. Der ist ja auch irgendwie ein Klassiker. Ich habe den noch nicht gesehen bisher.
Also der hat tatsächlich in der zeitgenössischen Kritik, ist der ja komplett sang- und klanglos untergegangen. Die haben den ja komplett vernichtet, den Film.
Oha.
Und auch im Kino ist er auch abgestraft worden. Und seinerzeit, wenn man, glaube ich, so ein bisschen so Musiksender verfolgt hat, MTV und Viva und dergleichen, wurde viel vom Soundtrack, wurde da halt auch gespielt. Genau. Und okay. Shortcuts hatte ich auf jeden Fall gesehen und auch Gosford Park. Und ja. Nicht zu vergessen Popeye. Den habe ich zu Großteilen zwar wieder verdrängt, aber den habe ich bestimmt schon 2-mal gesehen.
Okay.
Dann sind wir ja aber eigentlich, wenn wir so wollen, ja eigentlich schon drinne so in den Hard Facts und dann lass uns die auch nochmal fix abarbeiten hier, die Hard Facts.
Oh, ich bin super gespannt, wie du gleich den Cast erzählen wirst. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich fange erstmal an mit den Leuten hinter der Kamera. Wir hatten schon gesagt, Robert Altman, da hat man auch gerade drüber gesprochen. Da werden wir auch noch ein paar Worte drüber verlieren, weil Robert Altman gilt ja nicht ohne Grund als ein Altmeister-Regisseur und ja, das lässt sich an diesem Film sehr gut ablesen. Er hat es auch selber geschrieben, da möchte ich auch gerne nochmal im nächsten Punkt gleich drauf nochmal eingehen. Einen weiteren Writers Credit hat aber auch die Hauptdarstellerin Susanna York bekommen, denn in diesem Film geht es, und das können wir ja hier schon mal sagen, um eine Kinderbuchschriftstellerin. Zumindest verraten wir das die gesamten Pressetexte. Der Film verrät es uns eigentlich ja nicht so wirklich.
Also er sagt es nicht, er spricht es nicht aus, aber dadurch, dass es ja die Stimme ist, die diese Kinderbuchtexte quasi verliest und dann auch immer mit der Schreibmaschine, den zerknödelten Papieren und so weiter. Also es wird schon offenkundig genug angedeutet, dass man sich das zurechtstückeln kann. Das doch schon.
Auf einer linearen Leseart dieses Films kann man sagen, ja, sie ist eine Kinderbuchautorin. Das kann man schon nehmen. Und da gibt es eben halt ganz viel, was sie aus diesem Kinderbuch zitiert. Und das hat Susan York ja selber geschrieben. Und das durchzieht ja den Film ja gerade mit diesem Voice-Over ja dann doch ziemlich lange. Und deswegen gab es da eben halt auch noch einen weiteren Credit dafür. Das Ganze ist produziert von Tommy Thompson. Das Ganze ist nämlich für MGM gedreht. Und ja, zusammen gibt es hier den Cast mit bereits schon erwähnte Susanne York. Die konnte sich im Übrigen gegen andere namhafte Darstellerinnen durchsetzen, die hier vorgeschlagen worden sind. Unter anderem Vanessa Redgrave, Faye Dunaway und Julie Christie. Ich hätte mir tatsächlich auch so eine Faye Dunaway hätte ich mir tatsächlich vorstellen können in der Rolle. Hätte ich geglaubt. Aber die haben die Performance von Susanne York gesehen, und zwar in Jean Eyre. Und da haben sie gesagt, das ist unsere Hauptdarstellerin, die nehmen wir. Und so hat sie die Rolle bekommen. Ja, als ihr Lebensgefährte, niemand anderes Geringes als René Auberjonois. Und ja, das ist Odo. man könnte ihn vielleicht auch noch kennen aus Police Academy Teil 5. Da hat er auch mitgespielt. Und ich überlege gerade, der hat auch in Die Augen der Laura Mars hat er ja auch mitgespielt.
Er ist Odo, Punkt.
Genau, und ich wollte gerade noch den Burgen nochmal zum Bahnhofskino bringen, weil ihr hattet ja auch über Die Augen der Laura Mars gesprochen.
Ne? Ja, das stimmt, das haben wir.
Genau, aber er ist halt einfach Odo, das stimmt.
Ja, das muss man sagen, wie es ist. Wenn man diesen Mann sieht, man sieht Odo.
Dann haben wir hier Marcel Borsuffi. Ich kenne den wirklich nur aus The French Connection und dann hört's bei mir allerdings wirklich auf. Jetzt die Frage, hast du den irgendwo anders nochmal wahrgenommen?
Oh nein, nur hier. Sonst leider auch gar nicht, nee.
Dann haben wir noch die Catherine Harrison. Hier ist es so, die hat viel im Fernsehen gespielt, also wirklich in super vielen TV-Sendungen hat die mitgespielt. Egal, ob das Black Moon war oder Agatha Christie's Poirot oder McCallum, also auch so ganz diese typischen amerikanischen Serien, die hier in Deutschland gar nicht so sehr ausgestrahlt worden sind. Also vieles von dem kannte ich auch wirklich überhaupt nicht. Was den Cast betrifft, muss man wirklich sagen, da kenne ich wirklich bis auf Susanne York und René Auberjonois tatsächlich keinen.
Das geht mir genauso, muss ich sagen. Also das, die anderen, ich hätte sie jetzt auch am Gesicht irgendwie nicht erkannt. Da hat auch nichts geklingelt. Also nee, bin ich genauso raus.
Dann gehen wir mal weiter. Wir haben hier einen Wiederkehrer. Wilmer Sigmund ist wieder zurück. Und zwar, er hat hier selbstverständlich die Kamera gemacht. Und da werden wir selbstverständlich noch mal etwas ausführlicher drüber reden müssen. Das Ganze ist geschnitten von Graeme Clifford. Graeme Clifford könnte man eventuell kennen. Hatte Burke und Wills gemacht, Clean the Cube und hat aber auch ganz viel fürs Fernsehen geschnitten und hat tatsächlich nicht so die größte Vita. Muss ich allerdings sagen, verwundert mich, denn ich finde den Film fantastisch geschnitten. Also es ist wirklich eine sehr gute Editing-Arbeit. Auch gerade hier Hand in Hand mit dem Tonschnitt, da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal drüber reden. Was mich auch dazu bringt, nämlich die Musik. Die Musik ist von einem ganz jungen John Williams. Und der hat ein bisschen Unterstützung, aber zwar nicht musikalisch, aber eben halt auf der Tonebene. Denn das Sounddesign, was auch so ein bisschen in den Score mit eingeht, ist, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Domo
Yamashita. Ich weiß es auch nicht.
Der hat hier dieses, also wie ich finde, ganz fantastische Sounddesign halt gemacht. Da können wir, da hat sich auch ein paar Notizen gemacht. Da können wir nachher gerne nochmal drüber reden.
Jo, gerne.
Neben MGM, die das Ganze hier vertrieben haben mit, wird auch als Produktionsfirma auch mit Hemdale-Film aufgeführt. Und wenn es jetzt bei irgendjemanden klingelt, ja, 1984, der Terminator, da habe ich zumindest so abgespeichert, da klingelte was bei mir. Ja, und ansonsten, der Film ist rausgekommen am 9. Mai 1972, hatte seine Premiere in Cannes und lief danach dann in UK und US. Und bei uns kam er dann ein paar Monate später. Der Film hat eine Laufzeit hier von 98 Minuten in Deutschland in PAL. In NTSC sind es dann ungefähr 101 Minuten und genau, hat ungefähr ein Budget, was sind das hier, 800, 7000 US-Dollar, genau. Und vielleicht sollte man noch erwähnen, der Film ist komplett in Irland gedreht, was man auch sieht.
Das stimmt.
Ich denke, das sollte jetzt eigentlich so für Cast und Crew eigentlich soweit reichen. Oder hast du noch eine Ergänzung?
Nö.
Okay, dann machen wir mal fix die Zusammenfassung, dass wir wissen, um was es hier so geht.
Okay. Schriftstellerin Catherine hat sich zum Schreiben in ihr irisches Landhaus zurückgezogen. Plötzlich erreichen sie anonyme Anrufe und ihr verstorbener Liebhaber taucht auf. Verzweifelt versucht Catherine, den Toten zu ermorden, nur um im nächsten Moment einem zudringlichen Freund ihres Mannes und einer seltsamen Doppelgängerin gegenüberzustehen. Ist dies alles wirklich oder jagt die ängstliche Frau den Spukbildern eines verwirrten Verstandes hinterher? Ja, soweit die kurze Zusammenfassung hier.
Ich finde die eigentlich tatsächlich ziemlich gut in aller Kürze.
Ja, das gibt auf jeden Fall einen Teaser, worum es hier geht. Und es ist ja sowieso relativ schwierig, über die Inhaltsebene in diesem Film zu sprechen, da wir es hier immer mit einer kuriosen Mischung aus Schein und Sein zu tun haben. Also auch oftmals einfach in Situationen hineingeworfen werden, wo wir überhaupt nicht wissen, ist das hier gerade echt oder ist das hier gerade nicht echt? Was ist hier gerade Wirklichkeit und was eben nicht?
Wir hatten schon häufiger hier bei uns drüber gesprochen, über Spiegel im Film und deren Bedeutung. Spiegel im Film bedeuten eigentlich immer eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Das heißt also, es hat immer irgendetwas mit entweder der Seele zu tun oder mit gespaltenen Persönlichkeiten. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel Split zum Beispiel. Auch das Cover legt ja dann da auch schon nahe mit diesem zerbrochenen Spiegel, eben halt, dass man hier verschiedene Persönlichkeiten hat. Und das ist sozusagen so ein tradiertes Mittel im Film. Jetzt heißt dieser Film ja aber auch Spiegelbilder, also Images, also Abbilder und legt natürlich nahe, dass wir es hier wirklich mit einer Person zu tun haben, die eben halt hier einen inneren Konflikt hat. Also ich glaube, das ist so, das steht sozusagen als Grund über diesen Film und der Film fängt ja auch mit einer Kameraeinstellung an, die an so einer großen Fensterfront vorbeigeht, wo sogar noch ein bisschen Spiegelung trotzdem noch mit drin ist in dem Zimmer und sind überall Spiegelungen, also Spiegel auch selber. Kameras sind aufgebaut, die Abbilder machen können. Und der Film arbeitet, also der sagt einem relativ schnell von Anfang an, wir befinden uns sehr wahrscheinlich eher im Kopf einer Person als tatsächlich an einem realen Platz oder zumindest in der Vorstellung von diesen realen Plätzen.
Ja, ich finde das ganz schwierig zu entschlüsseln und so einen richtigen Schlüssel habe ich dafür auch gar nicht. Ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen und bin auch nach wie vor in einigen Momenten relativ sicher, was ich da sehe, dass ich da wirklich die reine Vorstellung von Catherine sehe. Aber es gibt auch immer wieder Momente, wo ich ins Zweifeln komme und wo ich nicht so richtig sicher bin. Also für mich jetzt so nach dem zweiten Durchgang ist das gefühlt schon etwas, was wirklich auch zumindest im Rahmen her stattfindet. Also am Anfang die Geschichte, dass sie dort im Bett liegt und sich in dieser Wohnung aufhält. Und auch, dass sie als Person in diesem Landhaus ist. Ich bin mir nur nach wie vor nicht sicher, ob dieser Ehemann wirklich tatsächlich vor Ort ist oder ob auch das eine reine Imagination ist oder ob er halt zu Teilen da ist. Da habe ich inzwischen Vermutungen. Ich bin dem Ganzen ein Stück weit mehr auf die Spur gekommen dieses Mal. Aber ich würde immer noch nicht behaupten, dass ich das schlussendlich überall haargenau sagen kann in jedem Moment und in jedem Augenblick. Aber ich glaube schon, dass es da einen realen Rahmen gibt und dass der ganze Rest drumherum allerdings wirklich in ihrem Kopf stattfindet.
Ich sehe schon, was Ortman hier vorhat und er verwehrt sich ja die ganze Zeit ja sozusagen so einer linearen Lesart, sondern er legt ja gleich darauf an, dass alles irgendwie zur gleichen Zeit sein könnte, grenzt aber tatsächlich trotzdem bestimmte Teile wiederum ab. Sprich also, er möchte schon, dass es sozusagen einen Code gibt, dass du weißt, okay, jetzt könnten wir einen Sprung, einen Wechsel haben von der Perspektive, was Wahrnehmung betrifft. Was allerdings jetzt wirklich in der Echt Welt ist und was im Kopf ist, das ist schwierig, aber weil wir den Film ja immer nur aus ihrer Perspektive sehen. Das heißt, wir sehen den Film ja nicht aus so einer Art neutralen Perspektive, sondern so im Großteil immer aus ihrer Perspektive. Mhm. Was das natürlich nochmal schwieriger gemacht hat, das Ganze jetzt zu entzerren. Hätten wir so eine neutrale Erzählerperspektive, wäre es schon etwas einfacher. Aber dann würde der Film auch gar nicht funktionieren.
Nee.
Aber er hat zum Beispiel ganz viele visuelle Elemente drin oder auch auf der Tonebene Sachen drin, die uns sagen, okay, jetzt scheint sich ja die Perspektive zu ändern. Und dazu gehören zum Beispiel Handschuhe mit dazu.
Und ich frage mich auch, ob auf der Tonebene nicht noch ganz viele andere kleine Hinweise gesetzt werden. Und das lässt mich auch immer wieder wanken, ob überhaupt das Ganze real ist. Wenn ich zum Beispiel diese Autofahrten teilweise erlebe, ne, wo wirklich auch Geräusche ausgeblendet werden, wie zum Beispiel das Geräusch des Motors, wo man dann schon so richtig in so einer surrealen Stimmung gefangen ist, dann fragt man sich wirklich, ob das gerade generell überhaupt passiert oder ob das wirklich nur im Kopf passiert. Also ich schwanke da sehr hin und her und bin mir nach wie vor nicht schlüssig, nicht sicher. Aber das muss man am Ende wahrscheinlich auch gar nicht sein, um den Film genießen zu können. Das macht den Reiz ja auch irgendwie aus.
Ich fand das schon sehr spannend, dieses Drehbuch. Das hat der Rob, der Altman ja nur selber geschrieben. Mhm. Und wie er es konstruiert hat, weil am Ende ist es so, wie wir es ja auch zusammengefasst haben, ne, die Schriftstellerin, die sich unwohl fühlt sich bedroht durch mysteriöse Anrufe, will einfach nur raus, scheint aber auch tatsächlich so ihre eigenen Traumata zu haben, will aufs Landhaus raus und will sich einfach nur ein bisschen zurückziehen, damit sie in Ruhe schreiben kann und wird dann da sozusagen wiederum von ihrem alten Leben dort so ein bisschen überrannt oder eingeholt, kann man eigentlich so sagen, und verfällt dann dort so ein bisschen ihren Wahn. Mhm. Und der Altman, der hat sich aber inspirieren lassen. Und wenn man den Film gesehen hat, der ihn inspiriert hat, dann wird da, glaube ich, irgendwie ein schlüssiges Bild raus. Denn es geht hier um Ingmar Bergmans Film Persona. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen?
Leider nein.
Also kann ich ganz dick empfehlen und muss wirklich sagen, es ist auf jeden Fall noch teuer gespielt. Aber hier geht es eben halt auch um eine Persönlichkeitsspaltung oder eine Auseinandersetzung, wenn sozusagen zwei Stimmen miteinander halt im Kopf sozusagen reden. Und sowas Ähnliches haben wir hier halt auch. Und ich finde diese Stimmung, dieses Verzerrte, das finde ich hier gerade dieses ganz Spannende. Sprich, also der Film wehrt sich eigentlich mit aus jeder Pore linear gelesen zu werden, bietet es dir aber trotzdem erstmal an, aber spätestens nach 2-3 Minuten hängst du doch im Film schon und denkst, okay, was passiert denn jetzt? Ich habe gerade was ganz anderes gesehen. Und spätestens dann wird ja diese einfache Lesart ja eigentlich schon wieder aufgebrochen.
Ja.
Und weswegen es für mich dann doch relativ schnell klar war, okay, jetzt ist halt nur noch spannend, was steht dem eigentlich hinten an? Und ich glaube, das ist auch der spannende Part halt, worüber wir dann vielleicht auch gerne noch sprechen können. Weil in dem Film geht's ja, wenn du so willst, nicht nur um psychische Erkrankungen, sondern vor allen Dingen auch um Traumata. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, weil du hattest ja auch ein paar Notizen dazu. Was hast du denn so für Beobachtungen bei einem Film gemacht? Und was denkst du, was dem Film da so ein bisschen ansteht?
Ich habe ganz dick über allem das Wort Schizophrenie geschrieben, denn ich glaube, Altman hat sich sehr tief mit Schizophrenie befasst und hat versucht, dieses Krankheitsbild, die Symptome und alles irgendwie in diesen Film hineinzupacken. Und von dem, was ich darüber so gelesen habe und was ich weiß, ich bin da nicht allzu tief drin, aber das, was ich mitbekommen habe und selber so beurteilen kann, hat er das ziemlich gut gemacht, diese Schizophrenie dieser Frau hier sehr feinfühlig und auch mit wirklich schönen Mitteln zu zeigen. So. Er nutzt dafür ganz viele kleine Mittel und baut halt wahnsinnig viele kleine Fingerzeige ein. Symbole. Er arbeitet halt sehr, sehr viel mit Symbolen. Mit einem Puzzle, mit dem er da arbeitet, mit diesen Versatzstücken aus dem Märchen. Das Märchen hat eine Verbindung zu dem Puzzle. Dann, du hast die Spiegel erwähnt, da gibt's diese Windspiele, diese spiegelnden Windspiele, die ja auch für Persönlichkeiten stehen können, ne, und sich drehen und winden und Geräusche dabei machen und halt eben die Geräusche, die dann auch Fingerzeige geben. Und dann haben wir da diesen Clou, was die Besetzung und die Namen angeht. Also Altman gibt auf allen Ebenen, gibt der Fingerzeige. Also wir haben hier die Susanna York, die eine Catherine spielt. Dann haben wir eine Catherine Harrison, die eine Susanna spielt. Wir haben einen René Aubergenois, der den Hugh spielt, und einen Hugh Millay, der den Marcel spielt, während hingegen Marcel Bozzuffi den René spielt. Und so haben wir alle Vornamen der Darsteller in den Charakteren, aber in einer völlig durcheinander gewürfelten Reihenfolge mit drinnen. Sodass auch auf dieser Ebene Altman wirklich mit uns als Zuschauern spielt und auch da wieder mit Charakteren und Persönlichkeiten und wer ist welche Person und Persönlichkeitsebenen halt wirklich spielt. Und das gefällt mir ausgesprochen gut, dass man das im ganzen Film irgendwie an allen Ecken und Enden wiederfinden kann. Und ich glaube auch, je öfter man den Film guckt, desto mehr wird einem noch auffallen. Ich könnte wetten, mir sind da noch ganz, ganz, ganz viele Dinge entgangen, die da drin stecken.
Mich hatte ungefähr so ab der ab der Mitte des Films bin ich so auf eine Pferde gekommen. Da wollte ich dich vor allem auch fragen, wie du das dann siehst. Und zwar, wenn die in dem Landhaus ja dann ankommen, kommt ja dann irgendwann das junge Mädchen. Und dann hatte ich irgendwann nach einer relativ kurzen Zeit so diese Assoziation, okay, ich glaube, das ist sozusagen sie selber. Es ist sozusagen, sie begegnet sich selber in jung und sie hat ein traumatisches Erlebnis gehabt. Denn wenn ich mir hier diesen Vater von ihr anschaue, der jetzt sie jetzt für ein Jahr lang hat, also das Sorgerecht halt bekommt, der sehr übergriffig ist, der auch gewalttätig ist und das hier aber auch thematisiert wird, und diese ganzen Liebhaber dort sehe, also gerade auch diesen Franzosen, habe ich so diesen Eindruck, und das wird mir auf vielen Ebenen irgendwie auch suggeriert, wie als gäbe es da einen Vorfall, der sie schwer traumatisiert hat. Die hat vielleicht wirklich einen von diesen Liebhabern oder vielleicht nicht Liebhabern, vielleicht sogar einen, der ihr wirklich, vielleicht sogar ein Vergewaltiger oder irgendwas, auch tatsächlich auch umgebracht. Und hat jetzt sozusagen schwere Traumas oder Traumata in dem Fall, die sie davonträgt. Und dabei hat sich eine Psychose entwickelt, und aus Psychosen können sich dann eben halt auch Persönlichkeitsabspaltungen ja auch entwickeln. Und ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen so dieser der Schlüssel zur Lesbarkeit des Films ist, ob jetzt ihr wirklich als Mädchen jetzt wirklich was zugestoßen ist, das wiederum, das weiß ich nicht, das könnte so sein.
Ja, das habe ich auch so empfunden. Da werden so viele Fingerzeige gegeben, gerade auch in die Richtung Gewalttätigkeit, Übergriffigkeit und so weiter. Und auch mir ist dieser Punkt aufgefallen mit dem, dass sie da wahrscheinlich ihr eigenes jugendliches Ich vor der Nase hat. Und halt einfach mit der eigenen Vergangenheit auch konfrontiert wird, mit einem Erlebnis da konfrontiert wird, mit Erfahrungen konfrontiert wird. Und ich konnte es nicht genau sagen, was es dann genau ist, was da in der Vergangenheit liegt. Das spricht der Film nicht genau aus. Aber das muss er hier auch gar nicht tun. Denn man spürt da schon, dass mit ihr einiges passiert ist, was dann jetzt zu dieser Situation, zu ihrer Situation und auch zu ihrem Krankheitsbild geführt hat oder was zumindest Anteile hatte, was zumindest Bausteine in ihrem Leben sind, die da eine Rolle spielen und die dann sich halt auch in diesen unterschiedlichen Charakteren in ihrem Kopf dann irgendwie, die sich da wiederfinden, die da irgendwie ihren Ausdruck finden. Ne? Das ist schon spannend, weil man da viel reinlesen kann, aber der Film auch so viel offen lässt, dass man da selber auch so seine eigene Idee irgendwie im Kopf entwickelt, glaube ich.
Ich meine, viele von uns werden das ja sicherlich erkennen, wenn man sozusagen so eine bestimmte markante Stimme aus seinem Umfeld irgendwie im Kopf hat, also irgendjemand, der einem sozusagen zuredet. Bei vielen sind es zum Beispiel die Eltern, die einem noch für eine Zeit lang noch begleiten, die sagen, mach mal lieber das jetzt nicht, sondern tu lieber das zum Beispiel, obwohl man ja das ja eigentlich selber ja denkt. Ja, das ist ja das Verrückte eben halt auch, aber das sind relativ, würde man sagen, nachvollziehbare Dinge halt. Und der Film zeigt uns aber eben halt, wie so eine Krankheit eben halt anders verlaufen kann. Und gerade nach traumatischen Erlebnissen, wenn man sich dann sozusagen in sich selber einsperrt und sich dann eben halt diesen ganzen Stimmen ja dann auch komplett hingibt. Und das finde ich sehr schön gemacht. Und da hilft eben halt auch diese Geschichte eben halt auch sehr gut, weswegen ich dann auch irgendwann diesen ich hatte dann das Gefühl, weil irgendwann im Film kommt ja dann der Moment, wo das Mädchen erzählt, dass sie irgendwann mal Geschichten erzählen will.
Mhm.
Und dass sie sozusagen in ihrer eigenen Geschichte gefangen ist. Mhm. Und dass sie das eigentlich gar nicht wirklich zu Papier bringt, weil sie keine Schriftstellerin ist, sondern dass alles tatsächlich in ihrem Kopf passiert.
Mhm.
Aber sie in Wirklichkeit gar keine Schriftstellerin ist. Und aber das ist auch alles nur Mutmaßung, weil der Film ist da, will da auch gar nicht klar sein. Ich finde es auch gut, dass er da überhaupt nicht klar ist. Das ist, ich gucke mir den Film nochmal an und vielleicht noch ein zweites, drittes Mal und werdet wahrscheinlich immer wieder neue Details entdecken, über da sprechen könnte. Aber jetzt so für diesen Ersteindruck finde ich auch so fragmentarisch, dass alles erstmal wirkt, so stimmig finde ich das.
Das stimmt. Was symbolisieren die Kameras für dich in diesem Film?
Die Kameras, also ähnlich wie Spiegelbilder, also das sind halt Abbilder, sozusagen Momentaufnahmen von mir zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Mhm.
Also nicht, wenn ich mich in dem Moment sehe, sondern ich kann es konservieren, dieses Bild. Das heißt also, dieses Fotobild ist in dem Fall wirklich was überdauern kann. Das Spiegelbild kann auch eine Illusion sein.
Mhm.
Und die Kamera bedeutet in dem Fall für mich einen Beweis. Und ich sehe aber in dem Film tatsächlich nie wirklich Bilder, also Fotografien, sondern es sind immer Spiegelbilder, aber tatsächlich keine Fotos. Und wenn es Fotos sind, dann sind es so eine gestellten Fotos eben halt und am Ende wird auch die Fotokamera ja dann auch zerschossen.
Mhm.
Also die wird ja zerstört. Das heißt, der Beweis oder beziehungsweise das Gerät, was den Beweis liefern könnte, was echt sein könnte, wird ja hier zerstört.
Mhm.
Also so betrachte ich hier die Kameras auf die Art und Weise.
Ja.
Oder wie meintest du das jetzt?
Nee, meinte ich ganz genau so, weil ich finde es unglaublich interessant, wie präsent das Thema Kameras in diesem Film ist. Man sieht es schon auf dem Plakat, also das Images ist da auch verknüpft mit dieser alten, schönen Kamera, was ein sehr schönes Plakat ist, wie ich finde.
Ja.
Dann gibt's halt die Kamera in dem Haus, du hast es gerade erwähnt, wo einmal diese Stillleben mitgeschossen werden, aber wo auch die Kamera selber dann quasi als Stand-in für einen dieser Liebhaber steht und dann halt dadurch auch eben zerschossen wird in einem Gewaltakt von ihr mit der Schrotflinte. Und dann gibt's halt auch den René, der ja selber auch die Geschichte erzählt, dass er quasi der Mutter seiner Tochter, also dann sozusagen ihre Mutter, ja auch auf die Schliche gekommen ist mit ihren, was waren es, 16 Liebhabern und hat Fotos gemacht und so weiter. Also auch da wird dieses, die Kamera erwähnt, auch irgendwie ne, in einem Zusammenhang eben mit einem möglichen jugendlichen Trauma oder kindheitlichen Trauma von ihr.
Mhm.
Eine Kamera spielt doch ganz am Anfang schon eine Rolle, als das Ganze noch in diesem Apartment oder in diesem Haus spielt, wo die Anrufe kommen. Da gibt's auch schon eine Kamera und da wird auch rübergeblendet und auch nochmal auf die Linsen nochmal genau draufgeblendet. Also man merkt schon, dass die Kameras hier einen ganz zentralen Themenschwerpunkt bieten, der halt eben weit über die reine Titelgebung hinausgeht, sondern wirklich dann auch einfach von Abbildern ihrer Seele spricht, also Abbilder von ihr. Das fand ich ganz interessant, dass das eben nicht irgendwie Spiegel sind, so wie diese Windspiele oder irgendwas in der Richtung, sondern dass er sich da wirklich auf diese Kameras fokussiert, die ja eben eine Momentaufnahme bieten, im Gegensatz zu Spiegeln, die zwar auch eine flüchtige Momentaufnahme bieten, was ja aber nicht so festgelegt ist wie eine Fotografie, sondern wirklich ein im Sein, ein in einer Bewegung passiert etwas. Es spiegelt sich, der Spiegel selber kann sich drehen, man kann sich im Spiegel bewegen da ist das Abbild ein anderes, als wenn man sich eine Fotografie anguckt. Und deshalb, du hast das gut beobachtet, man sieht eigentlich quasi keine Fotografie, man sieht eigentlich auch nur wieder die Spiegelbilder in den Linsen, sodass dann die Kameras auch wieder zu Spiegeln der Seele quasi hier werden. Also das finde ich faszinierend umgesetzt und auch eine interessante Idee, das halt nicht mit reinen Spiegeln so zu verpacken, sondern wirklich mit Kameras und ganz explizit mit Kameralinsen zu verpacken. Das ist eine spannende Wahl und das gefällt mir hier ausgesprochen gut, weil es auch nochmal irgendwie zum Lesen des Films nochmal interessante Anreize irgendwie gibt.
Dazu anschließend und vielleicht auch passend, lass uns doch einfach gleich mal auch über die Fotografie des Films auch selber einfach mal sprechen.
Gerne.
Über Sigmund. Denn ich finde tatsächlich die Art und Weise, also auch gerade wie in den Interior-Shots gearbeitet worden ist, finde ich fantastisch. Das ist vor allen Dingen auch mal wieder, wir reden halt einfach viel zu selten darüber, aber wir müssen halt auch unbedingt über das Set-Design halt reden, weil es ist ganz fantastisch und es ist ein ganz wichtiger Punkt, warum die Kameraarbeit so gut funktioniert und beziehungsweise das Framing. Weil gerade in den Interior-Shots, da ist es, das ist eine relativ einfache Lichtsetzung, aber da ist so viel Tiefe drin. Da ist so viel Bildstaffelung drin, einfach nur wie der Raum aufgebaut ist und vor allen Dingen, wie es alles angeordnet ist. Also da ist ja wirklich nichts dem Zufall überlassen worden. Das ist egal, ob das in ihrem Apartment ist oder dann in dem Landhaus ist. Ich finde das auch vor allen Dingen auch insgesamt so gut aufgelöst, dass man immer weiß, wo man sich befindet.
Ja.
Das ist auch nochmal so ein Ding halt. Und ich finde, also gerade wirklich die Innenshots, die sind wirklich fantastisch einfach, klar. Und die haben so eine klaustrophobische Stimmung gehabt. Und wie war das bei dir? Also ich rede erstmal nur von den Innenshots, also noch nicht mal von außen.
Ich habe das genauso empfunden. Also gerade das Framing ist mir mehrfach sehr, sehr positiv aufgefallen. Da gibt es ein paar ganz wunderschöne Aufnahmen und dann auch wirklich erstmal schöne längere Einstellungen in stehender Position, aber danach auch schöne Fahrten. Also das hat er hier wieder ganz, ganz hervorragend gemacht und das wirklich mit minimalistischen Mitteln. Wenn man jetzt seine Arbeit bei Blowout daneben hält, das sah halt ganz anders aus, was viel an der Lichtsetzung und auch an den Orten liegt, ne? Und hier arbeitet er viel naturalistischer, was halt auch eben der Arbeit von Altman viel, viel mehr entspricht. Also Altman ist da ein sehr naturalistischer Typ, der Dinge halt einfach nicht so krass verkünstelt zeigt, nicht sehr Film-Noir-mäßig zeigt oder sowas. Und da haben die beiden hier gemeinsam ganz wunderbare Arbeit geleistet. Und ja, wie du sagst, das Set-Design spielt dem Ganzen da sehr, sehr gut in die Karten. Denn das wird hier richtig zu einem sehr fühlbaren Ort. Und das ja, obwohl so viele Dinge hier in der Fantasie spielen, aber der Ort ist sehr greifbar und sieht dabei noch ganz fantastisch aus hier.
Also gerade dieses Center-Framing am Anfang ist mir auch so aufgefallen, dass der wirklich sehr viel Wert drauf legt, dass sie immer in der Mitte ist, in der Mitte des Bildes ist. Das fand ich schon mal sehr spannend und allgemein, wie fluide die Kamera trotzdem gearbeitet hat. Und ich meine, wir hatten ja schon über Clued gesprochen, für hier nur so ein Querverweis. Gordon Willis hat da natürlich sehr dunkel und düster geleuchtet. Das ist ja alles ein kleines bisschen heller. Ich würde auch schon sagen, so hier merkt man dann schon, dass ein kleines bisschen Budget wahrscheinlich noch ein bisschen was zugeholfen hätte. Find's aber für die Stimmung trotzdem sehr zuträglich. Und der Film wirkte ein klein wenig entsättigt. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe mir den leider wirklich nur in einer SD-Qualität im Streaming-Anbieter angeschaut und vor allen Dingen auch nur in Deutsch. Also ich hatte nur eine deutsche Version zur Verfügung. Das ist so ein Film, den würde ich ganz gerne restauriert einmal sehen wollen. Hast du den mal restauriert gesehen in irgendeiner Version?
Leider nein. Ich hoffe da auch immer, dass der hier im Filmmuseum irgendwie nochmal aufgegriffen, nochmal gespielt wird. Aber bisher war da leider nicht die Gelegenheit. Also auch da würde ich mal eine schöne Kopie gern sehen oder auch wirklich eine schön restaurierte Fassung zu Hause. Aber leider habe ich ihn in derselben Qualität gesehen wie du. Das ist in Ordnung, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das nochmal um Längen besser aussieht, wenn man da eine richtig gute Fassung zu Hause liegen hat, ja.
Ja, genau. Also da lässt sich wahrscheinlich das Bild noch ein ganz kleines bisschen besser noch beurteilen. Allerdings, woran man schon erkennen kann, dass es hier wirklich eine wahnsinnig tolle Qualität sein muss, ist, wenn wir dann nach draußen kommen und die Außenshots haben. Und die Landschaft von Irland, dort wo gedreht worden ist, ist halt... ich war nicht ohne Grund zum zweiten Mal dann nächstes Jahr dann in den Irland-Urlaub, weil das ist eine wahnsinnig tolle Landschaft. Und was ich wieder in dem Film gestern gesehen habe, es war einfach nur, also es hat mich richtig umgehauen. Das ist so eine tolle Landschaft. Ich hätte mir den halben Film einfach nur da draußen anschauen können. Da hätte gar nicht drin spielen müssen, hätte von mir jetzt gerne alles draußen spielen können. Gerade dieser Übergang, das haben die wann haben die das gedreht? Im Frühjahr haben die das gedreht? Auf jeden Fall fantastische Landschaftsaufnahmen. Hier merkt man eben halt auch, hier haben sie sich dann auch wirklich Zeit genommen und haben den Film, wenn er draußen war vor allen Dingen auch, da haben sie auch ein bisschen länger drauf gehalten. Ich finde das sehr schön, wenn man weiß, okay, wir haben jetzt hier eine tolle Naturkulisse, dass man die auch noch ein bisschen ausspielt, um da Stimmung aufkommen zu lassen. Und ich finde, das tut dem Film richtig, richtig gut und gibt den sozusagen nochmal dieses dieses Extra, diese Extra-Würze. Wie siehst du das?
Die Landschaftsaufnahmen haben mich förmlich umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es unglaublich schön. Ich finde die Farben unglaublich schön. Ich fand auch wirklich die gezeigten Frames unglaublich schön. Also das hat mich richtig umgehauen, muss ich sagen. Da kriege ich jedes Mal wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das so sehe. Ich war persönlich noch nicht in Irland und diese Bilder begeistern mich total. Und auch wirklich, da muss man sagen, auch kameraseitig einfach unfassbar gut und schön eingefangen. Also das kriegt mich vollkommen.
Ich habe gerade nochmal in meinen Aufzeichnungen nachgeschaut, die haben es im Herbst gedreht.
Ah, ne? Okay.
Also irgend so ein man merkt halt auch schon, weil die Blätter sind ja alle nicht grün, sondern eher gehen so ins rötlich-braune ja dann schon.
Mhm.
Du hast diesen tollen Kontrast trotzdem noch zu diesen satt grünen Wiesen. Also dieser natürliche Komplementärkontrast, der da schon da ist. Und es sieht fantastisch aus. Also auch dann gerade sozusagen diese ganzen Motive, zum Beispiel Wasser ist ja auch so ein Motiv in dem Film, was hier mehrfach aufgegriffen wird, dass du dann da diesen Wasserfall hast, überblendet, also Matchcut von der Dusche, das ist ganz toll. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es aussieht, wollen wir vielleicht mal über diesen letzten Shot da einfach mal sprechen?
Schieß los, beschreib ihn gerne mal. Ich meine, also die Leute haben ja eh mitbekommen, wir spoilern das Ding hier zu, wir können auch gerne übers Ende sprechen. Erzähl.
Genau, wir haben, wie ich schon gesagt habe, Matchcut, sie steht unter der Dusche, hält sich so ein bisschen das Wasser vom Gesicht weg und dieser Wasserstrahl wird übergeblendet in den Wasserfall und wir verfolgen dann den Wasserfall und sehen dann unten im Wasser liegen René Auberjonois und dem vorangegangen ist wie so eine Art eine Szene, sie war vorher am Bahnhof und ist vom Bahnhof, dann wollte wieder in ihr Landhaus fahren und ist sozusagen an ihr vorbeigefahren und hat dann irgendwann ihr anderes Ich überfahren, weil sie hatte irgendwann für sich festgestellt, sie kann sozusagen die Stimmen in ihrem Kopf einfach töten, also erschießen, erstechen oder eben halt überfahren. Und in dem Fall war es aber nicht so, dass sie eine weitere Person von sich getötet hat, sondern im realen Leben wohl ihren Mann da umgebracht haben muss. Und der liegt dann am Ende da, das ist sozusagen der Reveal. Ich fand den Reveal jetzt als solches jetzt nicht beeindruckend, sondern ich fand tatsächlich einfach die Idee dahinter halt einfach nur beeindruckend und wie es auch aufgelöst worden ist. Das ist so eine tolle Bildsprache, das wurde so toll vorbereitet und das hat mich einfach gekriegt. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, aber es hatte nicht so diesen wow, stunning Effekt, sondern wirklich einfach nur so, das ist ein stimmungsvolles Ende, was mich wirklich gekriegt hat.
Mhm. Ja, es ist ja auch da nach wie vor die Frage, ist dieser Ehemann, ist der echt in dieser Szenerie, ist die Szenerie echt und so weiter. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, dass sie und der Ehemann zumindest am Anfang und dann halt später, als er zurückkommt, wirklich auch eine ganz reale Kulisse sind und wahrscheinlich auch noch der Nachbar mit dem Hund, den stufe ich auch noch als höchstwahrscheinlich real ein. Mhm. Dann ergibt das sogar eine ganz stringente Story hier am Ende, so wie du gerade erzählt hast. Ne? Also das ist durchaus eine Lesart, die vollkommen Sinn ergibt und die wahrscheinlich auch eine der naheliegendsten hier ist. Nicht die einzige, es gibt mehr, da kann man sich selber ein Bild machen. Aber ich finde das auch, also einfach wirklich richtig schön gemacht. Für mich war das jetzt auch kein Reveal, wo ich jetzt sage, huiuiui, Monster Twist und das haut mich aus den Schuhen. Aber das will der Film auch gar nicht und das braucht der Film auch gar nicht, denn der schließt damit einfach richtig schön den Kreis von Anfang zum Ende und macht das Ding hier auf eine sehr filmisch schöne Art und Weise zu und auch eine schön geschriebene Art und Weise zu. So dass man auch wirklich sieht, hier ist was passiert, hier ist sowohl wahrscheinlich auf der reellen Ebene was passiert, als auch eben in unserer Hauptfigur, die sich durch diesen Film hindurch entwickelt hat. Und ja, das hat Altman gut geschrieben, als Ende, als Schlusspunkt, um hier seine Klammer auch wirklich zuzumachen für seine Hauptfigur, die er ganz offensichtlich sehr in sein Herz geschlossen hat und auch wirklich durch diesen Prozess ganz gerne von Anfang bis Ende begleiten wollte in dieser Momentaufnahme.
Ich ganz kurz, um das noch abzuschließen, diesen Schlussmoment, es ist ja die einzige Kameraeinstellung, die sozusagen nicht auf sie ist, also nicht auf die Protagonistin ist, also es ist aus einer ganz anderen Perspektive. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass der Film an dem Moment sagt, wir sind jetzt hier in der Realität, weil es eben halt nicht ihre Perspektive ist.
Mhm.
Das lässt zumindest da für mich so den Schluss zu und
ja.
Aber ich müsste den Film tatsächlich noch 2-3 Mal sehen, um hier und vielleicht sogar einfach ein paar Notizen machen, Weil diese ganzen vielen visuellen Ankündigungen, ja, die Messer zum Beispiel, das ist auch immer so ein Ding in diesem Film, diese ganzen Messer. Mhm. Wie viele Messer sind im Hintergrund gerade zu sehen? Mhm. Dann kann man ungefähr ahnen, wo man sich da im Film befindet. Mhm. Man muss auf die Handschuhe achten, wer hat wann, wie, wo Handschuhe an. Da wird, gibt ja sich auch ziemlich viel Mühe, das so ein bisschen so nebenbei passieren zu lassen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man den einen oder anderen Krimi zu viel gesehen hat, dann achtet man doch schon ein bisschen auf
ja, und Handschuhe. Und eben die Windspiele noch dazu, ne?
Das stimmt, das stimmt. Ja, aber passend zu diesem ganzen Visuellen, muss ich wirklich sagen, was dem Film so noch eine zusätzliche, wirklich sehr, sehr, sehr tiefe Ebene gegeben hat, ist das, was wir schon am Anfang gesagt hatten, das ist die Tonebene.
Ja.
Also ganz besonders wirklich das Sounddesign mit der Musik zusammen.
Mhm.
Udo, was waren deine Beobachtungen?
Interessanterweise habe ich mich oft und immer wieder auch an Klute erinnert gefühlt, weil das Sounddesign hier so ein paar ähnliche Klänge findet. Ne? Also diese Windspielklänge sind ganz ähnlich mit diesem, jetzt fällt mir dieses Instrument nicht ein, was bei Klute verwendet wurde, aber dieses ganz markante Geräusch, was bei Klute immer wieder auftaucht, auch dieses Glockenartige, was nach oben und unten verzerrt wird, ne? Und das hat man hier mit diesem Geklimper von diesen Windspielen, die immer wieder eingesetzt werden und auch immer wieder untermalen und das noch mit der fantastischen Musik, die da rein spielt und immer wieder auftaucht, das finde ich super. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mir ist mehrfach aufgefallen, dass einfach Geräusche auch fehlen oder ersetzt werden durch andere Geräusche, sodass wir auch aus der Realität richtig entrückt werden. Ne? Wie bei den Autofahrten ist es mir halt am meisten aufgefallen. Aber es gibt ganz viele Szenen, wo man merkt, hier sind die Geräusche einfach irgendwie anders, als das in dieser Szenerie wäre. Das es vertauscht Auslassungen, ein anderer Fokus und das ist ganz wundervoll gemacht, denn das nimmt einen da mit auf eine akustische Reise, wo man wirklich hineinspüren kann und merkt, hui, hier wird ganz viel Stimmung erzeugt durch die Geräusche, Stimmung erzeugt durch die Musik und dann hat man manchmal selber schon dieses klaustrophobische, atemlose Gefühl und das einfach nur durch die Klangebene alleine schon ausgelöst und dann kommt der ganze Rest mit Schauspiel, Bilder und so weiter, kommt dann halt noch oben drauf. Das ist schon eine tolle Arbeit, die hier gemacht wurde.
Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, gerade der Tonschnitt, also ganz viel so klassischer Kreuzschnitt, dass ich sozusagen schon die Geräusche von der anderen Tonspur schon höre und komme dann sozusagen erst in die Szene dann später halt rein. Das heißt also, wir hören schon ein bisschen was vom nächsten Frame, hören wir ja eigentlich schon. Und gerade mit den Messern zum Beispiel, die sich da ja auch ankündigen. Und oder eben halt auch mit den Gewehren zum Beispiel. Das wird ja alles vorbereitet und was mir auch aufgefallen ist, um so ein bisschen so diese desolate Stimmung noch hervorzubringen, der hat so mit so Panflöten gearbeitet, der Williams, die so schief klangen. Also ganz schief. Also was ich nicht ganz verstehen kann, weil sowas kann man ja eigentlich gar nicht wirklich verstimmen, ne? Die sind ja eigentlich klar. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie sie es genau gemacht haben. Aber das hat im eigenen Stil. Hat mich übrigens auch, also John Williams ist ja, wie wahrscheinlich die meisten Künstler, die ja auch ein bisschen bei sich selbst bedienen. Aber viele Elemente hatte ich dann in Jurassic Park dann irgendwann gehört, zum Beispiel. Also gerade dieses Panflöten-Ding ist halt so ein Ding, was er ja wiederholt hat. Und so ein paar bedrohliche Szenen war ich bei der Indianapolis Beach von Jaws. Und zwar 1:1. Da dachte ich mir so, oh, das ist spannend. Da hat er sich bei Jaws sozusagen auch ein bisschen bei sich selbst bedient. Aber es passt halt wunderbar. Also es ist ganz fantastisch. Also ich finde, das ist mit für mich einer der stärksten Scores von Williams. Muss ich jetzt hier mal so sagen.
Ja, ja, schön. Sehr schön. Ich finde, es passt hier einfach unglaublich gut zu diesem Film, ja, ne, und zu dieser Stimmung. Und das macht mit mir als Betrachter ganz, ganz viel. Also da ist Williams hier schon genau der Richtige gewesen für den Job. Und bringt da trotzdem seine eigene Note halt sehr, sehr schön mit rein. Also man kann ihn auch durchaus erkennen, wenn man mit seinem Werk gut vertraut ist. Gefällt mir sehr.
Was ich hier auf meiner Liste noch stehen habe, ist die Regiearbeit von Altman selbst. Und ihm wird ja auch nachgesagt, oder es wird gesagt über ihn, dass es ein Altmeister ist. Und auch wenn man sich das spätere Werk von ihm anschaut, da ist er ja sehr routiniert. Und hier habe ich das Gefühl, dass er wirklich ganz viel ausprobiert. Und in so einem Film kann man das ja auch glücklicherweise, also es ist ja auch dankbar, mit so einem Film, mit so einem Skript kann man ja wirklich sehr viel ausprobieren. Allerdings merkt man hier auch wirklich so einfach, der hat halt wirklich einfach einen absoluten Überblick über seine Figuren, über die Momente, die passieren. Also was ich hier ganz fantastisch finde, ist die Blickrichtung. Ganz besonders, wenn du es mit Schauspielern zu tun hast, die mit sich selbst spielen müssen. Das heißt also in zugecutteten Szenen zum Beispiel, da funktioniert die Blickrichtung. Da funktionieren die Reaktionen hier aber auch. Und teilweise haben wir hier Szenen, wo sozusagen das Gegenüber ständig wechselt. Und trotzdem funktioniert dieses Bild, die Immersion, die funktioniert. Und ich war ganz fasziniert, dass das im Schnitt dann auch so gut funktioniert. Das würde aber bedeuten, dass man am Set eben halt auch sauber gearbeitet hat. Und jetzt ist es ja nun nicht so, dass man wie heute einfach sich fix die Takes anschauen kann und dann mit anderen Takes vom Vortag zum Beispiel vergleichen kann. Das ist ja heutzutage relativ einfach, das zu tun. Das ging hier halt nicht. Das heißt also, gute Set-Fotografie, also gute Continuity und ja, halt ein sehr, sehr aufmerksamer Regisseur. Und ich glaube, was viele so ein bisschen unterschätzen, die Regisseuren halt immer sich dieses Meisterhafte halt unterstellen, die verwechseln viel das Visuelle. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, dass du konzentriert bleibst, dass du die ganze Zeit konzentriert bleibst, dass du am Ball bleibst und dass du da weißt, wo du deine Schnittbilder herbekommst, dass du den Film nicht im Schnitt findest. Und der Film sieht nicht aus, als wäre er im Schnitt gefunden, sondern er sieht schon so aus, wie er sich das vorgestellt hat.
Mhm. Ja, Altman wird häufig als Altmeister bezeichnet und auch sehr häufig als Handwerker bezeichnet. Und ich glaube, das liegt sehr viel auch an seinem naturalistischen Stil, den er auf der rein visuellen Seite wirklich ganz gerne wählt, von dem, was ich so kenne und auch von dem, was ich so gelesen habe zu den Werken, die ich nicht kenne. Interessant ist ja aber, dass also für mich, wenn ich das so angucke von seinem Werk, was ich mitbekommen habe, dann finde ich, Altman ist ein totales Spielkind und ein total kreativer Kopf und also auch wirklich einer, der mit ganz vielen Sachen rumfuchtelt und rumexperimentiert, nur eben nicht unbedingt immer auf visueller Ebene, sondern auf allen anderen Ebenen. Also wie hier zum Beispiel auf Drehbuchseite mit den Namen zwischen den Darstellern und der Verbindung zu den Charakteren, solche Dinge, dass er solche Sachen mit einbaut und hier auch ganz, ganz viel eben im Setdesign an Spielereien einbaut, ne, und Drehbuchkniffe und auch wirklich charakterseitig, also auch wie die Darsteller dann mit ihren Charakteren spielen, dass er da total verspielt rangeht. Aber mir ist es auch bei anderen Filmen aufgefallen, bei McCabe und Mrs. Miller sind auch super viele schöne Kniffe und Spielereien drin. Gerade auch die Anfangsszene, ich liebe solche Massenszenen, wo alle durcheinander quatschen und man dadurch, dass alle gleichzeitig reden, immer nur Fetzen hier und da und dort mitbekommt. Und das reizt der da richtig aus in diesem Film und ich finde es grandios. Oder auch wie bei The Long Goodbye, ganz, ganz faszinierend. Da hat er eigentlich nur einen Song für den ganzen Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Boah, den muss ich auch dringend mal wieder gucken. Und spielt diesen Song durch den ganzen Film durch, in den unterschiedlichsten Versionen immer wieder durch. Und dann kriegt man immer wieder eine neue Version dieses Liedes geboten und das begleitet diesen Film. Und das ist auch eine ganz unglaublich schöne Spielerei. Und also ich empfinde Altman da wirklich nicht als reinen Handwerker. Das mag visuell teilweise sein. Und selbst da weiß ich nicht. Er macht so viele Sachen, er baut halt lieber ins Bild rein, anstatt Spielereien mit der Kamera zu machen oder zu viel Spielereien mit dem Licht zu machen. Er nimmt natürlicheres Licht, er hält das sehr, sehr einfach, aber dann lässt er seinen Western eben krass im Schnee spielen, was unfassbar geil aussieht, ne? Und spielt so mit den Kontrasten. Oder so wie hier, nutzt die Kulisse Irlands und diese wahnsinnig tollen Farben und diesen tollen Ort mit dem Wasser und dem Haus und dem Ganzen drumherum und arbeitet eben damit oder auch mit den Innenshots, ne? Also ich glaube, er ist da wirklich viel, viel mehr als einfach nur ein Handwerker. Er ist da wirklich ein ganz kreativer, toller Regisseur, der ein unglaubliches Händchen hat für interessante Ideen und die einzubauen und umzusetzen. Und manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es große Dinge. Aber Altman ist schon wirklich ein ganz fantastischer Regisseur. Ich glaube auch wirklich, da gibt's in seiner Vita noch einiges zu entdecken und das möchte ich mir auch gerne nochmal auf den Zettel schreiben. Ich versuche immer mal wieder einen neuen Film von diesem Mann zu sehen und bisher wurde ich da auch noch nie enttäuscht, denn es ist immer irgendwie interessant, was der Mann so getan hat.
Aber tatsächlich den Begriff Handwerker in Verbindung mit ihm habe ich noch nirgendwo gelesen.
Oh, erstaunlich. Okay.
Muss auch dazu sagen, dass ich das tatsächlich nicht so ganz immer verstanden habe, was damit gemeint ist, mit diesem Begriff Handwerker. Denn am Ende musst du ja dein Handwerk können, um ja kreativ arbeiten zu können. Das ist ja die Grundvoraussetzung. Und ich, du fotografierst, ich fotografiere, wir müssen ein Handwerk drauf haben, um dann kreativ sein zu können.
Mhm.
Aber jetzt wirklich so mal eine Gewissensfrage, vielleicht können wir kurz mal diesen kleinen Exkurs machen.
Gerne.
Was ist denn für dich so ein Handwerker? Also was bezeichnet das dann für dich jetzt auf einer beruflichen Ebene, gerade wenn du auch kreativ ja eigentlich arbeitest?
Ja, ich benutze den Begriff eh gar nicht so gerne, aber ich verstehe, wo er herkommt und was die meisten Kritiken, wenn man den Begriff so liest, dann so meint. Also viele Kritiken stellen dann den Handwerker eben dem kreativen Geist gegenüber. Und der Handwerker, zum Beispiel Ron Howard, wird sehr, sehr häufig als Handwerker bezeichnet. Ron Howard kriegt oft Filme vor die Füße geschmissen, die irgendwie von irgendwem anders schon vergeigt wurden oder wo last minute jemand reinspringen muss, wo man weiß, so dieser Mann kommt jetzt und der kriegt in kurzer Zeit mit dem gegebenen Budget auf die Beine gestellt, dann ganz gutes Produkt rauszumachen. Aber der macht da keine großen Sprünge, bringt da sein eigenes Ding nicht so wahnsinnig stark mit rein, wie das andere jetzt in Anführungsstrichen Hochkreative tun würden. Also Leute, die halt eher mit einem besonderen visuellen Stil arbeiten, die halt wirklich irgendwie, die als Künstler angesehen werden. Ne? Also Ron Howard jetzt als Beispiel, der wird als Handwerker angesehen, weil der so ein Material nimmt, weil der einen Plan aufstellt, weil der seine Crew zusammentrommelt und loslegt und das Ding dann auch in möglichst akkurater Zeit durchkurbelt und dann kommt da was bei raus, was irgendwie gut in die Kinos passt. So, und da ist überhaupt nichts Verkehrtes dran. Aber es gibt halt eben andere Regisseure, die werden halt explizit für ihren kreativen Stil, also für ihre Kunst gelobt. Nehmen wir jetzt einen David Lynch zum Beispiel, ganz anderes Ende des Spektrums, der halt vollkommen anders arbeitet, der manchmal irgendwie Jahre an irgendwelchen Drehbüchern rumarbeitet, Sachen verwirft, wieder zusammenschmeißt oder noch am Set irgendwie die Seiten neu tippt, um am nächsten Tag dann so zu drehen, der da halt ganz viel mit kreativen Ideen hin und her wirbelt. Das ist dann halt ein Künstler, der einen Film macht. Und also David Lynch versteht sein Handwerk auch, keine Frage. Der kann die handwerkliche Seite, der ist da sehr, sehr gut drin, aber das, was ihn als Filmemacher eben auszeichnet in der öffentlichen Wahrnehmung, ist eher der kreative Geist. So. Und das ist halt bei einem Ron Howard, ich möchte dem seine Kreativität nicht absprechen und ich glaube, das tut auch sonst keiner, denn die hat er definitiv, der macht seine Sachen ja fast immer auch irgendwie gut, ne? Aber der ist halt nicht einer, der dafür bekannt ist, seinen eigenen kreativen Stil irgendwo reinzupacken, sondern der ist eigentlich dafür bekannt, die Werkzeuge zu nehmen und da was draus zu bauen. Und am Ende kommt irgendwie ein guter Film raus. So. Oder auch mal ein mittelmäßiger, völlig egal. Aber es kommt auf jeden Fall am Ende ein Produkt raus. Ich glaube, so wird generell der Unterschied gemacht. Und ich glaube, wenn ich die Begriffe mal verwende, würde ich die auch in etwa in dieser Richtung verwenden. Ja, kannst du damit was anfangen?
Ich kann schon damit was anfangen. Wie gesagt, ich stolpere eigentlich immer wieder rum, weil auch als Kreativer brauchst du halt das Handwerk,
ja.
Also automatisch ein Handwerker. Und ich glaube, vielleicht kann man auch einfach über diesen Sprich, wenn man visionär ist. Ja, du hast es ja eigentlich ganz gut beschrieben, so als dieser in Anführungszeichen Handwerker. Brauchst du keine große Vision, sondern du brauchst halt einfach nur einen Drehplan, ein Drehbuch und dann weißt du ganz genau, wie du eine Szene halt schnell auflöst. Mhm. Und dazu gehört natürlich halt auch Budget dazu, dass du deine Crew hast, mit der du das schnell abdrehen kannst. Wohingegen du als Mensch mit einer Vision versuchst, diese Vision irgendwie umzusetzen und dabei ist dir sozusagen jedes Mittel recht halt. Also das ist natürlich auch so eine Sache produktionsseitig, weil es ist so ein Machertyp, der jetzt ans Set kommt und dir das einfach abdreht, also so Regisseure wie damals in den 30ern Hollywood hier, Selznick, der hat ja die ganzen Regisseure ja sozusagen sich alle dazu geholt, aber er war ja sozusagen, wenn du so willst, ja der Film, der Produzent, ne? Mhm. Und der Regisseur war eben halt nichts. Dann ist das schon, ich weiß ziemlich genau, was du da halt meinst, aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen was von der Vision ab. Das ist so eher mein Rangehen halt, aber ja. Aber witzig, dass du Ron Howard sagst, das ist auch immer mein Lieblingsbeispiel.
Ja, der ist ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung, er wird ja auch ganz offen so genannt, ne? Interessant finde ich, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, dass für mich ganz häufig die besonders kreativen Werke von jetzt, egal welchem Regisseur, häufig die Werke sind, wo sie mit einer eigenen Idee angekommen sind und eben äußerst limitiert waren, was die finanziellen Mittel und auch die Manpower angeht, ne? So dass wirklich auch vor Ort kreativ gearbeitet werden musste, weil viele Dinge einfach so nicht gehen. Da kann nicht irgendwer losgehen und noch dies und das und jenes einkaufen, weil einfach die Kohle nicht da ist, also muss improvisiert werden und am Set vor Ort irgendwie damit gearbeitet werden, was man hat und damit Dinge umgesetzt werden. Und ich glaube so, das sind häufig bei den Frühwerken von Regisseuren oder bei halt solchen Lieblingswerken, man sieht das bei Carpenter zum Beispiel, wenn er seine etwas kleineren Filme gemacht hat, das sind häufig dann die kreativsten Werke, also oder eher die künstlerischsten Werke. Das passt vielleicht am ehesten.
Ich weiß, was du meinst, also gerade hier Assault und Precinct 14 zum Beispiel, das ist so ein Paradebeispiel, wo ich mir auch sage, so meine Güte, der hat den Film da wirklich in der Kamera geschnitten, der wusste ganz genau vorher schon, was er da halt haben will, hat das Drehbuch mitgeschrieben, hat den Film gedreht, hat ihn sogar selber geschnitten und das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel und hat aber gesagt, ich habe eine Vorgabe, eine bestimmte Visualität zu haben. Mhm. Ich will, dass das wie ein Westernfilm ist. Es ist ja per se auch ein Westernfilm.
Ja, und, ja, absolut.
Das hat ihn angetrieben. Und ich glaube, da kommen wir der Sache schon eher auf die Spur. Und Altman hatte hier ganz klar eine Vision. Der wusste ganz genau, der war in dem Thema drin. Mhm. Das hat ihn beschäftigt und hat das Ding, wie ich finde, sehr gut zu Papier gebracht. Also alles um die psychischen Erkrankungen, sprich also was passiert eben halt, wenn du ein dramatisches Erlebnis hast, was passiert da mit dir, wie kann so eine Seele, so ein Mensch so richtig zerreißen, innerlich zerreißen. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Mhm. Und da hat der Film wirklich auf audiovisueller Ebene, aber auch durch das Schauspiel, der hat das rübergebracht. Ich fand das, ich bin ganz angetan von dem Film und sehr begeistert von dem Film.
Das freut mich. Ja, ich glaube auch hier ist genau dieses Paradebeispiel von, es ist wahrscheinlich Altmans, es ist ein Film, der aus seiner Vita raussticht und vielleicht wirklich sein kreativster Film. Und man sieht auch, dass es wirklich ein leidenschaftliches Projekt von ihm ist. Und wie viel Herzblut er da reingesteckt hat und auch Mühe und Arbeit er da reingesteckt hat, allein drehbuchseitig, rechercheseitig und so weiter und so weiter. Also das ist schon ein herausragendes Werk und hat eben wirklich auch einen ganz, ganz tollen Platz, wenn man sich jetzt mal so die 70er Jahre Paranoia-Kinofilme und auch drumherum einfach die Paranoia-Filme so anschaut, die eben irgendwie ja alle ihre eigenen Merkmale haben und manchmal auch Parallelen aufweisen und also Images hat da einen schönen und besonderen Platz drin, von seinem Thema her, aber auch teilweise von der Umsetzung her. Also das ist wirklich ein toller Beitrag, sehr empfehlenswert.
Sehr schön. Das klingt auch wie ein verdammt gutes Schlusswort. Ich glaube, wir haben uns gerade selber sehr gut fazitiert hier. Und ich habe tatsächlich auch keine Punkte mehr auf meiner Liste. Wie sieht's auf deiner Liste aus? Hast du da noch was?
Nö, dito. Ich bin gerade völlig abgerundet und zufrieden.
Genau. Also gerade für eine Erstsichtung ist hier doch ganz schön viel zusammengekommen. Natürlich kann man ja auch viel, 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 viel mehr noch rausholen aus dem Film, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Aber vielleicht wird das ja auch irgendwann mal in irgendwelchen anderen Podcasts passieren, wenn der Film vielleicht mal eine Restaurierung erfährt, denn die hätte er auf jeden Fall verdient. Mhm. Und sollte hier irgendjemand zuhören, der Kontakte hat, das wäre definitiv mal ein Film. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es da mal ein schönes Master davon gibt. Wir hatten es ja schon bei Red Sonja besprochen. Da hat ja die Restauration ja wirklich verdammt viel rausgeholt aus dem Material. Und schon allein für die Landschaftsaufnahmen in Irland würde ich eine Menge Geld dafür ausgeben, um das nochmal anzuschauen.
Mein Schlusswort ist wohl, liebes Filmmuseum Düsseldorf, eine Werkschau von Robert Altman würde mich sehr freuen. Danke.
Sehr schön. Wunderbar. Udo, dann ich bin fein.
Jo, Basti, mein Lieber, ich auch. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und ich freue mich schon auf das nächste Stück paranoidem Kino.
So ist es. Und wenn alles nach Plan läuft, sind wir beim nächsten Mal zu dritt. Da zieht's uns dann ins Frankreich des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Aber bis dahin, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, das eingeschalten habt und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund und ahoi.
Adios und goodbye.